Ah ja, nehmen wir schon auf?
Wir nehmen schon auf.
Ja. Ah ja, okay, hallo, willkommen zu Ohne Punk und Koma, Ausgabe 5. Heute geht's richtig rund, aber wie immer erstmal, von wem wir gesponsert werden. Ihr hört's auch schon, wir werden vom wahrscheinlich besten E-Commerce-Laden für MusikerInnen der Welt gesponsert, nämlich Thomann, die uns mit diesen Mikros ausgestattet haben, die wir trotzdem natürlich selber auch erworben haben. Aber
genau, der eigentliche Sponsor ist unser Mitarbeiterrabatt.
Aber exakt, ja. Und wir wollen ja auch überhaupt keine Werbung für unseren Arbeitgeber machen. Also wir brauchen dringend Leute, kommt zu uns. Aber in eigener Sache, heute geht es um, genau, Coaching
Impact. Müssen wir das jetzt eigentlich als Werbung kennzeichnen?
Ich weiß es nicht. Ich habe Angst und ich weiß nicht, ob Bibis Beauty Palace und DGP bei uns gleich anrufen und uns verklagen. Aber we will see. Das eigentliche Ziel ist ja, dass wir endlich mehr Hörer haben als Lanz und Brecht. Das ist ja meine große Konkurrenz. Und mit unserer neuen Audioquali sollte das hinhauen. Muss aber auch gleich den Disclaimer machen. So gut die Audioquali ist, umso schlimmer wird es für euch, weil ich muss schniefen. Ganz viel hat das Feedback bekommen, dass ich mal bei einem eigenen Podcast, den ich mit Medienreaktor gemacht habe, immer so geschnieft habe. Und ja, ich hatte Corona, wie wahrscheinlich jeder zweite von euch auch. Und ja, lasst euch nicht triggern oder hört weg, was schwer wird, weil ich einfach random schniefen werde ohne Vorwarnung.
Und wir schneiden es auch nicht raus.
So, heute, was haben wir für Themen? Ralf, ja, was ist dein Thema?
Es geht heute insgesamt um Coaching Impact, was bestimmt ein geiles Thema ist für all die krassen Agile-Coaches, die durch die Welt fliegen. Mein Thema ist heute das Private-Thema. Bei mir geht es um Coaching in der Freundschaft sozusagen. Ich werde darüber ein bisschen referieren, wenn Domi mich interviewt. Aber ich werde zuerst jetzt dann Domi interviewen zu Verantwortung.
Doch,
Verantwortung und Vertrauen. Wow.
Zwei Sachen, die Menschen alle nicht drauf haben.
Ja,
also, aber ich schon.
Dann starten wir mal. Starten wir mal ins Intro. Ab geht's. So, Gumo Dominik.
Galigrü.
Galigrü. Verantwortung und Anvertrauen.
Ja.
Was hat's damit auf sich und was beeinflusst davon deine Arbeitswelt?
Wow. Alles. Naja, also wenn wir über Coaching Impact reden und über Vertrauen und Verantwortung, ich meine, die schnellste Strecke zu dem Thema ist ja die folgende: Wenn du deinen Job im Coaching-Bereich richtig machst und auch langfristig irgendwo arbeitest, aber wenn du gut bist, wahrscheinlich auch in kurzfristiger Zeit, werden Leute im Best Case auf dich zukommen und wahrscheinlich unbequeme, aber auch vielleicht einfache Wahrheiten, die ins Gesicht schmeißen, die sie so vielleicht noch niemandem erzählen konnten irgendwo im Unternehmen.
Warum machen die das?
Ach, Ralf. Die machen das, weil sie vielleicht irgendwie erkennen, aha, hier ist jemand, der hat so eine Schiedsrichterfunktion, der hat auch kein Interesse daran, irgendwie eine persönliche Agenda irgendwo durchzudrücken. Und der kriegt nichts dadurch, dass er irgendein Narrativ aufbaut oder so, das ihm hilft oder er muss kein Department verteidigen oder er muss kein Face wahren. Oder
kann ich noch so eine einfache Frage stellen?
Ja.
Wieso denken die das?
Wer denkt was?
Dass du keine Agenda aufbauen möchtest.
Naja, weil im Best Case, also wenn du als Externer kommst, ist das lustigerweise ein zweischneidiges Schwert. Also natürlich, wenn du als externer Berater irgendwo reingehst, gehen die offiziell sowieso nicht davon aus, dass du irgendwie ein Interesse hast, da intern in der Firma für Aufruhr zu sorgen. Aber es gibt den anderen Part natürlich, dass die denken, okay, du willst dich möglichst gut verkaufen, möglichst viel abzurechnen, haha. Lest unsere Seite agileparks.de. intern ist es nochmal was anderes.
Ja, wir haben die .de gar nicht.
Komm.
.com,
ja, ja. agilepunks.com, genau. Ich bin da auch viel drauf. Intern ist es nochmal eine andere Geschichte, habe ich kennengelernt. Natürlich ist es ein impliziter Konflikt, dadurch, dass man von dem Arbeitgeber auch Geld kriegt, dadurch, dass man in einem Team ist oder in einer Orga, dadurch, dass man wahrscheinlich durchs Daily Business mitkriegt, wie die Politik und so vor Ort ist, wie die Leute miteinander verbandeln. Aber umso wichtiger ist, dass man halt sich selber diese Art Arbeitsethik irgendwie hochhält, dass man der Neutralste der Neutralen ist, soweit wie es halt geht. Und wenn die Leute das merken, dass du diesen Anspruch hast, also dass du ihnen auch das Gefühl gibst, so, ich versuche hier nicht irgendwie Personal Gain zu erwirtschaften und bin auf der Seite erstmal vom Unternehmen beziehungsweise von keinem Individuum, dann wenn alles gut läuft, kommen Leute auf dich zu und sagen halt Dinge, die sie so vielleicht sich noch nicht getraut haben zu äußern.
Das waren jetzt echt viel Informationen. Lass mal vielleicht von der Seite der Coaches anfangen.
Ja.
Du hast gerade von Arbeitsethik gesprochen. Was würdest du denn einem, ja, vielleicht erstmal, lass sogar ganz rauszoomen, was würdest du als erstes einem externen Coach mitgeben, wie die Arbeitsethik trotzdem cool funktionieren kann, auch wenn nach Stunden abgerechnet wird?
Ja, also ich glaube, eins der größten Themen im Leben, um noch weiter auszuholen, aber auch zwischenmenschlich, was ein Riesenthema ist, ist halt Erwartungsmanagement. Und ich glaube, ein großer Part von einem, sag ich mal, ethisch operierenden Coach, das würde jetzt irgendwer in seine Bachelorarbeit schreiben, ist gutes Erwartungsmanagement. Also auch wenn du extern irgendwo reingehst, wirklich klipp und klar zu sagen, so pass auf, ich denke, dieses und jenes kann ich leisten, dieses und jenes könnt nur ihr leisten, da ist meine Expertise und hier ist meine Expertise nicht und ich kann euch Folgendes anbieten. Ja, also quasi den Rahmen möglichst klar für beide abzustecken. Aller Transparenz ist das Wichtigste, also auch selber vorleben.
Okay, und wo wäre dann der Unterschied, wenn du als interner Coach versuchst, möglichst viel Impact zu haben?
Ja, wie gesagt, also als externer Coach ist es halt oft so, ich würde mal behaupten, mindestens 51% der Fälle geht es um einen Einzelworkshop oder auch ein sehr klares Thema oder ja, so einen richtungsweisenden Workshop, wo man danach einen Canvas oder sonst was hat, mit dem man halt weiterarbeiten kann. Wenn es eine längere Begleitung ist, okay, auch. Aber natürlich als Coach intern in der Firma individualisiert sich es halt schnell. Ne? Du lernst die Leute ja automatisch hoffentlich besser kennen in Einzelgesprächen. Du setzt dich auch, also was du natürlich auch machst, du kannst endlich das tun, was du früher auf Kabel 1 gesehen hast, nämlich Profiling betreiben. Und ich glaube, das macht jeder so ein bisschen automatisch, dass er halt die Leute dann noch anfängt, so ein bisschen psychisch einzuschätzen, wie sie reden, wie sie agieren, wie extrovertiert oder introvertiert sie sind, was auch absolut wichtig ist. Aber da sind wir schon an dem Punkt, jemand, der das macht, auch automatisch oder unbewusst, tun es wahrscheinlich sowieso alle, aber du machst es ja dann automatisch und auch wahrscheinlich etwas bewusster, der hat natürlich viel Macht, weil er weiß, wie die Leute agieren in verschiedenen Situationen und natürlich dann auch theoretisch sehr manipulativ wirken könnte, wenn er denn Lust hat, was natürlich wieder die Verantwortung exponentiell nach oben steigen lässt, weil du weißt, okay, wenn du das Falsche sagst zum Richtigen oder das Richtige zum Falschen, dann kannst du halt Lawinen auslösen.
Okay, jetzt heißt die Folge ja nicht nur Coaching oder How to Coach, sondern Coaching Impact.
Ja.
Deswegen lass mal auf die andere Seite gehen, auf die Seite der Coaches.
Yes.
Wie man im Fachjargon sagt, glaube ich. Was ist denn der Impact? Was haben die denn davon? Was haben die denn davon, wenn du da jetzt hinkommst und sagst, ich bin der Dominik, ich coache jetzt dein Team, hallo.
Ich muss kurz fragen, habe ich das wirklich so gemacht und hatte beim Baseballhelm mit Sabberschutz auf?
Du hattest, glaube ich, nur den Sabberschutz.
Ah, okay. Ja. Alles klar.
Ich finde es auch gut, dass du ihn jetzt trägst.
Ja, hä? Ich muss, sagt der Arzt.
kannst du noch mal schniefen, bevor wir weitermachen? Danke.
Ja, sorry. Hashtag Corona ist vorbei. So, genau. Die Sache ist, ich habe mir da schon mal sehr explizite Gedanken zu gemacht, weil ich glaube, eine Frage, die sich Coaches selber stellen sollten, Klammer zu, irgendwo hatte ich eine Klammer aufgemacht, und die sich Firmen, glaube ich, sowieso stellen, ist eben oft die Frage, okay, was bringt eigentlich dieser Coach im Praktischen wirklich, ne? Also weg von diesem, dass jemand der Pflasterle aufklebt. Und meiner Meinung nach ist die Wirkung tatsächlich, wenn man kurz ein bisschen nachdenkt, wirklich nicht zu unterschätzen. Also wir hatten es ja schon mal, glaube ich, in der Folge vorher, dieses Conway's Law, das ja besagt, dass so das Produkt oder was auch immer du tust in deiner Organisation so gut ist wie deine Kommunikationsstrukturen auf der einen Seite. Aber der andere Part ist, wenn man davon jetzt mal ausgeht, von der Prämisse, dass eigentlich das Ergebnis von all dem, was du so ein bisschen tust in deiner Firma, Kommunikation ist und sowohl breitflächige Organisationskommunikation, aber vor allem auch Individualkommunikation irgendwie Hand in Hand gehen, dann merkst du irgendwann schnell, okay, du hast da deine Hände überall drin, du arbeitest daran, dass diese Kommunikation besser wird, du formst auch, ob du Lust hast oder nicht, die Kommunikationskultur im Best Case, plus du gräbst natürlich da, wo sich niemand zu graben bis jetzt getraut hat und buddelst Leichen auf, die wirklich widerlich stinken unter Umständen Und irgendwann hast du, finde ich, so eine Tasche voller Stories und Narrative und auch Sachen, die eigentlich die Qualität von einer Atombombe im Notfall haben, wenn du sie an den Falschen weitergibst im falschen Moment, weil dir Leute schon so ein bisschen einen Striptease geben. Nicht alle, aber es kann natürlich sein, dass du, ich hatte schon Gespräche, die haben so super profan angefangen und am Ende ging es nur noch ab mit Tränen in den Augen und whatever, Gefühlsausbrüche, Beleidigungen.
Die Menschen sind ja immer so ein bisschen sensationsgeil. Was ist denn so eine richtig dreckige Leiche, die du mal irgendwo gefunden hast?
Boah, eine so, richtig dreckige Leiche.
Wenn wir jetzt auf der Autobahn stehen bleiben, Katastrophentourismus und jetzt erstmal die Rettungskräfte blockieren wollen würden.
Also, was mir gerade spontan einfällt, ist, dass ich mal einen Kandidaten hatte, oder auch noch kenn natürlich, der unfassbar lange immer gebraucht hat, um irgendwie zu sagen, woran es eigentlich liegt. Also der sich immer nur beschwert hat, dabei auch super emotional geworden ist und wirklich aggressiv. Und wenn ich ihn dann dazu versucht habe, so ein bisschen zu zwingen oder zu triezen, mir zu sagen, was es ist, hat er irgendwie immer damit rausgerückt, dass es eine Person in der Firma ist. Die hat sich über die Zeit wirklich dreimal verändert, bis er auf die Idee gekommen ist, dass es doch irgendwie vielleicht an ihm selber liegen könnte oder bis man bei der Person war, wo es vielleicht wirklich gescheitert hat. Aber was mich in dem Moment unfassbar erstaunt hat, war, dass, glaube ich, viele Leute gar nicht die Quelle ihrer Wut kennen, sondern selber einen Prozess durchmachen, wo sie sagen, okay, ich sage jetzt mal, was ich wirklich denke. Das kann Bullshit sein und ich reflektiere das aber erst dadurch, dass ich irgendwie mal mit einem anderen das abgeglichen habe oder ein
Spiegel hatte. Dass du es überhaupt mal ausgesprochen hast.
Ja. Und dann geht es aber bei den Leuten nicht so schnipp, ich weiß, was mein Problem ist, sondern es geht, das ist das Problem. Wut, Trauer, wie heißen die fünf Phasen der Depression? Und dann geht es immer weiter, bis man an den Punkt kommt, wo auch die Leute dann graben und sagen, okay, das könnte sein und oft, nicht immer tatsächlich, also das will ich auch nicht sagen, aber oft ist es schon der Fall, dass es dieses, ich muss auch bei mir mit ansetzen, Ding ist. Also die Außenwirkung, die ich habe, ist auch nicht 100 pro.
Und wie würdest du das als Coach dann weiter begleiten? Also da hört das Coachen ja nicht auf, da fängt das Coachen ja eigentlich erst an.
Also in dem spezifischen Fall oder allgemein?
Wir können gern bei dem Beispiel bleiben, klar.
Das Ding ist, da gerät Coaching in irgendeiner Form auch witzigerweise an seine Grenzen, weil es so ein Unendlichkeitsding im Notfall ist. Also was du ja machst, ist immer wieder versuchen, den Spiegel vorzuhalten. Ne? Dadurch, dass du möglichst neutral sein willst, gibst du jetzt keine eigene Meinung hardcore mit rein oder sagst demjenigen irgendwie, was du zu diesem subjektiven Topic denkst, wer was sein könnte. Sondern du versuchst immer wieder den Spiegel ins Gesicht zu halten und zu sagen, okay, aber bohr doch mal weiter, beziehungsweise reflektier dich doch mal selber oder hast du konkrete Anhaltspunkte, hast du was Transparentes, was du preisgeben kannst, wo das explizit passiert
ist. Kommst du da in einen gewissen Zwiespalt, wenn wir jetzt wieder so ein bisschen zurückgehen zu externes Coaching, internes Coaching, dass du als interner Coacher eher sagen würdest, boah, ich sitze ja auch mit in dem Boot?
Absolut. Also das ist, wie gesagt, die größte Herausforderung. Irgendwann musst du halt navigieren, weil du hast folgenden Seiltanz, der auch sehr universalgültig ist, meiner Meinung nach, in ganz vielen Bereichen im Leben.
Der universalgültige Seiltanz, präsentiert von
Dominik Burke. das Wohl der Gruppe gegenüber dem Wohl vom Individuum. Ne? Also dein Anspruch ist ja, eine Organisation oder ein Team oder sonst was als Ganzes zu stärken, dadurch, dass du an diesen vielen kleinen Baustellen arbeitest, in Teams und mit Individualgesprächen. Der Individualkosmos einer Person ist ja unglaublich riesig und unglaublich komplex, auch im Notfall. Und auch psychologisch natürlich für beide Parts im Notfall ein Stück weit belastend, vielleicht vor allem für denjenigen, der sich da nackt macht und emotional wird immer wieder. Aber du schaust ja, dass du denjenigen durch dieses Individualcoaching dahin bringst, ein besserer Part von dieser Organisation zu sein, ein produktiverer Part, um diesen ganzen Bullshit, quote unquote, wegzuräumen, der behindert bei der Arbeit. Und das ist natürlich schwierig, weil man, also ich vergleiche das gerne mit so einer Eskalationsstufe, ne? Du hast ein Gespräch, das ist so ein erster Step, du kannst das Gespräch aber dann auch in derselben Qualität 7-mal führen, also du kannst so und so viel probieren, so oft so auf den Spiegel vorhalten, ich im Internet nochmal einlesen in Frage, Methoden oder whatever. Irgendwann musst du halt auch als Coach für dich dann sagen, was ist denn der Progress? Hat es irgendwann diesen diesen Icebreaker auch bei der Person gegeben, hat sich in der täglichen Arbeit was verändert, nehmen ihn die anderen Leute anders wahr, nimmst du ihn auch anders wahr, spürst du, dass es vorangeht oder merkst du eigentlich, dass du dasselbe Gespräch immer wieder führst und vielleicht, keine Ahnung, ein, zwei Wochen später auch dasselbe wieder passiert, was stört, und dann muss man es auch irgendwann natürlich eskalieren, weil ich bin immer so, 51% muss es halt der Organisation ein Benefit sein, der Mitarbeiter, und 49% kann man sich ums Individualbefinden kümmern.
Ja, da hat es ja eine Linie schon mal kennengelernt, das ist so dieses, wie viel bringt es eigentlich dann der Organisation? Gibt es noch mehr Sachen, wo du sagst, draw the line, wenn es ins Persönliche reingeht?
Ja, das, also der andere Seiltanz, presented by Dominik Burecker, TM, ist natürlich was, womit sich die Arbeitswelt ja auch immer noch unfassbar schwierig tut. Nämlich, das Individuum ist ja ein Mischmasch aus Privaten und Arbeit. Also, wir bringen ja, ob wir Bock haben oder nicht, unser Zuhause mit auf die Arbeit und die Arbeit mit nach zu Hause. Und dann gibt es irgendwie nur zwei Schulen gefühlt bis jetzt, oder sehr dominante, das ist die eine, es gibt Arbeit und daheim. Das sind zwei Domänen und die, es wird so getan, als wären es auch zwei Domänen. Oder man tut so, als wäre quasi Work-Life-Balance so viel wie mein Leben ist die Arbeit und wir sind eine Family und das ist alles das, ne, man muss alles besprechen, auch auf Arbeit. Und die ist nicht so groß wie die andere, aber die gibt es auch. Und ich finde es so interessant, weil es keinen so einen Yin-Yang-Modus da halt gibt, zu sagen, ey, natürlich ist es so, dass dein Befinden unter Umständen auf Arbeit auch daher rührt, wie es dir privat geht. Man kann ja offen darüber sprechen, aber man kann halt auch versuchen, dadurch, dass man offen darüber spricht, möglichst klar auf Arbeit zu sein, beziehungsweise die Transparenz, was ich oft schon hatte, in den Teams zu schaffen. Ah, der ist jetzt nicht scheiße drauf, weil wir im Team scheiße sind, oder weil wir irgendwie die Arbeit nicht liefern, sondern scheiße drauf, weil, keine Ahnung, bei ihm Wasserrohrbruch ist und die Kinder rumschreien. Und die Grenze ist aber halt da, um auf deine Frage dann zu antworten, gar noch. Ja, wenn es halt in echt krasse persönliche Dinge geht, ne? Also kann ja sein, dass jemand Depressionen hat, kann sein, dass jemand irgendwie psychische Konditionen einfach hat, die ihn in seinem ganzen Leben einschränken und wiederum natürlich sich reflektieren auf Arbeit, auch in sehr, sag ich mal, heterogenen Arten, wie Leute mit anderen Leuten umgehen. Ne? Mhm. Also wenn jemand jetzt vielleicht in seinem Privatleben, was auch immer, irgendeine Sozialstörung hat und so schon mit Leuten schwierig kommen kann, dann ist es natürlich für ihn auch nicht viel leichter auf Arbeit, mit Leuten im Team unter Umständen locker und einfach zu reden oder die Sachen richtig einzuordnen. Und da musst du natürlich als Coach auch sagen, okay, im Notfall musst du dem halt auch sagen, hast du private Hilfe? Also du musst dir vielleicht auch was außerhalb der Arbeit suchen, um das zu lösen. Hier ist sozusagen der Schlussstrich, was wir machen können auf der Arbeit. Es kann natürlich nochmal anders sein, wenn du selber systemischer Coach oder sowas bist und eher in diese psychotherapeutische Schiene dann noch einsteigst. Aber es ist schon so, dass es, glaube ich, auch ein bisschen, es kann auch zu viel privat sein, you know.
Eine letzte Frage hätte ich tatsächlich noch, die ist mir so in der Erzählung jetzt gekommen. Wer coacht denn die Coaches? So,
du. Wer coacht die Coaches? Naja, es ist, glaube ich, ich kenne ein paar Psychotherapeuten, auch aus meinem Freundeskreis oder so, und die haben ja dasselbe Problem, wahrscheinlich nochmal mehr härter, aber wie ich es auch beschrieben habe, die kriegen ja auch dauernd Stories, die heftig sind, harter Tobak, mit denen sie leben und verarbeiten müssen. Und eine Freundin hat mir mal erzählt, klar, man hat eine Verschwiegenheitspflicht, aber man muss sich nicht einbilden, dass es trotzdem auch für die Leute eine Person gibt. Und oft sind es andere Psychotherapeuten, die wiederum Psychotherapeuten behandeln, wo sie ihre Sachen abladen können. Weil ich auch überzeugt bin, dass manche Sachen, je nach Individuum, aber so heftig und schlimm sind, dass man es nicht in sich behalten kann, ohne es aufzuarbeiten mit jemandem. Das ist völlig normal. Und insofern würden wahrscheinlich oder sollten Coaches coachen. Das wird ein T-Shirt oder irgendein neues Format. Ja, ich glaube, das rührt halt daher, dass das eigentlich ist wie so ein anonymer Alkoholikerkreis, wo alle dieselben Experiences auf die eine oder andere Art machen und das halt gut reflektieren können, was die Herausforderungen des jeweils anderen sind.
Ja, cool. Danke dir, Domi, für die Einblicke. Das war, was war das? Verantwortung und Anvertrauen.
Ja, bitte.
Wir machen gleich weiter.
Hallihallo, willkommen zu Part 2. Hallo Ralf.
Hallo,
Bist du auch da?
Dein Name nochmal?
Gerhard C. Ruprecht.
Hallo Gerhard C.
Ich war mal Vorstand von der Hapag-Lloyd Tobacco, aber wir sind raus ins Ausland. Okay, keine Ahnung, was ich gerade gelabert habe. Willkommen zu Part 2. Das ist ja immer der privatere Part oder der Part aus dem Privatleben. Da haben wir Feedback gekriegt, dass das den Leuten am besten gefällt. Also leg dich jetzt mal fett ins Zeug.
Oh shit, das ja. Extra high.
Ja. Und ja, das Thema für den Ralfi ist Coaching Impact im Freundeskreis. Ich versuche das mal ein bisschen professionell anzumoderieren. Wir hatten ja gerade über Coaching Impact auf der Arbeit geredet. Und jetzt möchte man meinen, Coaching kann ja nie schlecht sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man diese Welten vermischt, man doch über die ein oder andere Hürde stolpert, Ralf. Und deswegen will ich dich fragen, was sind denn Hürden, wenn man anfängt, im Freundeskreis zu coachen?
Ich würde eine Sekunde vorher anfangen bei dem Thema, das du gerade hattest mit Work-Life-Balance.
Okay.
Die Arbeit hört irgendwie nie auf. Coaching ist irgendwie so eine Rolle, aus der man eigentlich schwierig rauskommt und in die man immer wieder zurückfällt, auch wenn man in seinem Privatleben unterwegs ist. Was das Ganze natürlich ein bisschen schwierig macht, weil man automatisch anfängt zu versuchen, die Probleme der Leute, die halt irgendwie jetzt das Herz bei dir ausschütten, erstmal zu analysieren und zu gucken, ja okay, wie kann ich denn jetzt da helfen, dass diese Person das jetzt instant mit irgendwelchen Action-Items am Whiteboard für sich lösen kann. So, what's the next step? Hör ja nicht auf.
Ja, ich muss kurz auch, es ist auch meine brutal krasse Erfahrung, dass man in diesen Modus kommt als Coach, dieser immer neutrale Mensch zu werden auf einmal. Dieser, du gehst irgendwo hin, das ist fast schon wie so eine Family Guy-Folge irgendwie. Und sagst zu jemandem irgendwie, der hat sich gerade das Bein gebrochen oder so.
Ja.
Und was denkst du, ist jetzt der nächste Step? Wie fühlst du dich? Und wie können wir das in ein Ticket verwandeln? Du wirst im Notfall zu einem so ultrarationalen Roboter, ne?
Ja, ich glaube, die größte Hürde ist tatsächlich, dass die Leute halt erstmal erwarten, boah, sie haben jetzt da erstmal eine Schulter, wo sie sich auskotzen können, die wertend ist. Also keiner erwartet, zu dir herzukommen und erstmal irgendwie den neutralen Zoom-Out-Blick zu bekommen, sondern die Leute wollen, wenn sie sich bei dir auskotzen, erstmal auskotzen und Freunde erwarten von dir, dass du sagst, ja, ist super scheiße. Ja. Ich finde den ja. Herbert und den Gerhard, die beide mal Vorstand bei Hapag-Lloyd waren, auch kacke.
Ja, lass mal konkreter werden. Also, was du gerade ansprichst, ich bin mal so transparent, das ist, finde ich, das absolute Beziehungsdilemma als Coach. Also, mir ist halt aufgefallen, je mehr ich diese Arbeit mache, desto mehr wird man brutal lösungsorientiert. Ne? Dein Hirn ist automatisch drauf getrimmt, lass den Bullshit zur Seite räumen und schnellstmöglich.
Naja, total. Du suchst da immer irgendwie nach Lösungen und versuchst irgendwie das Problem zu analysieren. Und meine Mama hat mir kurz vor meiner Hochzeit irgendwann mal den Rat gegeben, boah, Ralf, du kannst nicht immer der Coach sein. Du musst auch mal.
Bam!
Ja, du musst halt auch mal irgendwie der Mensch sein.
Combo-Kick.
War der Combo-Kick, das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Und ich glaube, irgendwann habe ich den Rat dir auch mal weitergegeben dann. Weil, wenn die Mama Ziebes das sagt, dann.
Wird sie schon recht haben.
Wird sie schon recht haben, ja.
Ich glaube auch. Also, ich weiß nicht, ne? Man kann natürlich jetzt auch da so ein bisschen das Geschlechterding aufmachen. Mir ist es halt dadurch aufgefallen, dass. Bei meiner Freundin halt dann zum Beispiel, die will sich halt einfach auskotzen. Die will jetzt keine Lösung von mir erhalten. Auf der Arbeit ist es aber meine Arbeit, Lösungen zu schaffen. Und zwar so schnell wie möglich.
Ja.
Und ich finde, es ist, weil du es gerade gesagt hast, das ist eigentlich ein krasser Satz, Ralf, sei auch mal wieder Mensch. Das ist ja brutal.
Ja, ich
das ist ja voll in die Eier.
Als ich das gesagt habe, ist es mir auch so aufgefallen. Okay, es gibt anscheinend doch zwei Arten, Humanoiden, das eine ist ein Mensch und das andere ist
Digga,
ein
Coach. Digga, die Leute denken, wir sind irgendwie lab-grown von der NSA und es klingt wie so zwei außerirdische Versuche, sich anzupassen an humanoide Lebensformen.
Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Investor, der hat irgendwann mal gemeint, naja, finanzieren wir das, da müssen wir mal ein paar Chips draufhauen und gerade stelle ich mir irgendwie vor, Vorstandsetage und da sitzt dann einer so, den Leuten geht's wieder schlecht, da müssen wir mal wieder ein paar Coaches draufhauen.
Ja, ohne Scheiß. Ja, Aber okay, dann, das ist ja super spannend eigentlich. Was hat es dann für dich bedeutet? Also musstest du dich nochmal neu, und der Satz ist saugeil, als Mensch kennenlernen? Hast du dich im Spiegel angeguckt und Christina Aguilera gehört? Amicelli gegessen?
Es ist auch wieder so ein bisschen was, das, was du vorhin erzählt hast mit diesem, was du halt mit auf Arbeit bringst. Umgedreht ist es ja auch das, was du von Arbeit mit wieder heimnimmst. Es ist, glaube ich, echt wichtig, durchgehend, egal wo du bist, halt 100% du selbst zu sein. Also so das volle Paket. Klar bin ich irgendwie auf Arbeit mehr in der Coach-Rolle unterwegs oder mehr in der Führungskraft-Rolle. Aber ich versuche da halt auch die Rolle Ralf irgendwie zu sein. Und genauso ist es irgendwie daheim. Wir hatten es beim Leadership-Thema ja auch so ein bisschen. Man verfällt gerne immer wieder in so eine Rolle wie zum Beispiel einen Klickenanführer oder so. Mhm. Und das ist halt ein Teil. Und sobald du anfängst, irgend so einen Teil in eine Kiste zu packen, wenn du in irgendein anderes Setting kommst, ist es, glaube ich, nicht schlimm, weil dann bist du insgesamt nicht mehr du selbst, sondern halt nur noch irgendwie 80% du selbst.
Ja.
Und du musst halt für dich einfach nur wissen, okay, wann ist die richtige Rolle halt da? Und 8 Stunden Arbeit am Tag sind halt schon viel, wo du halt in irgendwie diesen Rollen unterwegs bist, und diesen Schalter umzulegen, fällt einem dann schon schwer.
Ja, absolut. Hast du gerade eigentlich gespoilert für die nächste Folge mit Klickenhierarchie? Machen wir sowas jetzt? Spoilern wir unsere Zuhörer?
Weiß ich nicht, ich hatte vorhin, glaube ich, im Intro schon vielleicht gespoilert. Vielleicht auch im ersten Take, I don't know.
Ja, aber zurück zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich finde krass, aus meiner Erfahrung, dass es lustig ist, weil es so paradox ist. Weil ich glaube, rein vom Naturell her sind Menschen ja exakt umgekehrt wie das, zu was ein Coach dann irgendwann wird. Auch wenn es jetzt gerade klingt wie irgendeine so mystische Referenz aus einem Alchemiebuch im 15. Jahrhundert. Aber auf der Arbeit sind die Leute irgendwie irrational, emotional. Und privat versuchen die Leute irgendwie so viel Bullshit wie möglich von sich wegzuhalten, würde ich mal behaupten. Und wir versuchen nicht irrational, emotional zu sein auf Arbeit und unterdrücken, oder was heißt unterdrücken, versuchen es aufzulösen, so gut wie es geht auf Arbeit, möglichst wegzupacken. Und werden dann dafür privat zu so halben Robotern, die überhaupt wieder so eine Connection zu auch dieser irrationalen Emotionalität schaffen müssen.
Weird, wie sich Menschen da verhalten. Ich meine, du hast irgendwie super viele Leute in Büros, die es nicht schaffen, irgendwie eine einfache Excel-Formel anzuwenden. Aber sobald sie irgendwie daheim auf dem Sofa sitzen, sind sie irgendwie Chef-Virologen oder DFB-Trainer.
Ja, genau.
Oder Friedensdiplomaten. I don't know.
Und sowas würde uns gar nicht mehr passieren, weil wir, glaube ich, so brutal überreflektiert sind, dass wir uns so einen Scheißdreck überhaupt nur mal zutrauen, irgendeine Meinung zu haben. So.
Und das ist halt auch das Gefährliche. Also wenn du immer davon ausgehst, dass du sowieso der Überreflektierte bist, dann fällst du halt entweder in dieses etwas Arrogante rein, so, ja, da habe ich schon längst drüber reflektiert, ladida. Oder du verlierst dich halt wie dieser Dude von dem Meme mit den vielen roten Fäden irgendwie am Whiteboard und versuchst irgendwie die Komplexität der Beziehung von zwei Leuten irgendwie aufzuzeichnen. Ja. Und alle Fäden zusammenzuziehen, und in Wirklichkeit ist es was viel, viel Einfacheres vielleicht.
Ja. Ey, ja, spricht mir total aus der Seele. Ich finde es, also was das Coaching halt macht auch, so allgemein finde ich, dadurch, dass du eigentlich immer nur Menschen den Spiegel vorhältst, automatisch die irgendwie den Spiegel vorhältst, mit verschiedensten Personen, verschiedenster Couleur dauernd interagierst, aber auf Arbeit in einem Modus, und privat am besten nochmal in einem anderen Modus, und diese zwei Welten zu trennen, ist eine super riesige Aufgabe und wichtige Aufgabe, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ist dann irgendwann aufgefallen, okay, diese Situation im Privaten erfordert jetzt einfach, dass ich nichts weiter zu sage, außer ja, das ist ein denkt euch was aus, Beleidigung. Ist cool, dass du es mir erzählt hast, und ja, Mann, das ist echt scheiße. In mir hat sich am Anfang alles gewehrt. Wirklich alles. Nicht zu sagen, okay, Step 1, Step 2.
Also was ich halt mittlerweile mache, wenn ich irgendwie Situationen habe, wo es dann in diesen Deep Talk irgendwie reingeht, die Leute sind ja nicht prinzipiell abgeneigt, aber ich gebe halt trotzdem irgendwie so die Optionen oftmals gerne mit, so, willst du, dass ich als Freund antworte, soll ich in der Rolle bleiben oder soll ich mal ein paar richtig fiese Fragen stellen? Und das hat halt trotzdem schon zu Situationen geführt, wo ich mit einer Freundin auf dem Balkon saß bei mir und sie dann 1,5 Stunden tränenüberströmt da saß und halt durch diese Coaching-Fragen erstmal es geschafft hat, irgendwie so ihren Knoten im Kopf ein bisschen zu lösen und zu gucken, hey, wo will ich denn irgendwie hin im Leben? Was sind denn so die nächsten Sachen, die ich machen will? Und das hat, glaube ich, mehr gebracht, als wenn ich jetzt als Freund da gesessen wäre und gesagt hätte, ja, keine Ahnung, find's auch scheiße, aber ist halt so. Und
also, was mir dazu gerade noch einfällt, was vielleicht so ein Allgemeinplätzchen Neues sein könnte, was ich auch privat ja und in der Arbeit anwende. Mir ist super aufgefallen, dass es halt immer für die Dinge den richtigen Ort und die richtige Zeit gibt.
Ja.
Und was man, glaube ich, dann privat gern anfängt zu vergessen, ist das, was man auf der Arbeit auch macht. Man kann ja nur Angebote machen.
Naja, klar, man muss dann halt nur aufpassen, wenn das Angebot gemacht wurde. Sollte man trotzdem mal auf den Tisch schauen, wie viel leere Weinflaschen da schon stehen und so. Weil da die Reaktionen natürlich nochmal viel krasser sein können. Also, und auch als Coach, wenn du irgendwie leicht einen sitzen hast, denkst du dir, ja, jetzt stelle ich mal die ganz, ganz fiesen Fragen. Ne? Und bohrst da dann vielleicht ganz anders rein, als wenn du jetzt jemanden im
Profi. Das wollte ich nicht, das tut mir leid.
Ja, diese 2 Schrauben sind irgendwie aus deinem Kopf rausgefallen. Und manchmal ist es, glaube ich, dann trotzdem ganz wichtig, dass das, was ich gerade erzählen wollte, hatte auch einen. Ich habe einen Freund, der jetzt vor kurzem halt auch durch eine Scheidung durchging und als das so sehr, sehr neu und aktuell war, waren wir auch zusammen essen und da habe ich halt auch dieses Angebot gemacht und er wollte dann mal beide Seiten hören, so was sagst du mir als Freund, was sagst du mir als Coach und das hat dann, glaube ich, so ein bisschen geholfen, weil wenn du halt nur die Chance bekommst, irgendwie eine der beiden Perspektiven preiszugeben, vor allem in der Freundschaft, finde ich das immer nicht ganzheitlich genug, nicht holistisch genug, Herr Buruka.
Ja, mir wird schlecht. jetzt möchte ich dir eine Frage stellen, die könnte von Markus Lanz persönlich kommen. Richard, David.
Soll ich einen Habeck holen?
Nee. Was glaubst du, wäre besser für die Welt, wenn wir öfter als Freunde reden oder öfter als Coaches reden? Die Frage ist extra so behindert gestellt.
Ja, ich glaube, wenn 2 Coaches aufeinandertreffen und als Coaches miteinander reden würden, dann wäre die Diskussion irgendwann so meta, dass es einfach überhaupt keinen Sinn mehr machen würde, weiterzusprechen. Ich glaube, vor allem alles, was mit Emotionalität, mit Verbundenheit, Freundschaft, Liebe irgendwie zu tun hat, da ist es wichtig, öfter nicht als Coach miteinander zu sprechen oder wenn halt einer von beiden Coach ist, das auch öfter abzulegen. Ich glaube vor allem, wenn du entferntere Bekannte hast, sag ich mal, da kann es irgendwie einen gewissen Impact haben, einfach mal immer wieder als die Stimme der Vernunft zum Beispiel aufzutreten, zu sagen, ja, keine Ahnung, ich sehe das nicht so, hast du das mal von der und der Perspektive irgendwie betrachtet? Und den Leuten einfach so ein bisschen Denkanstoß mitzugeben, weil da hast du nicht so eine enge Beziehung und ich glaube, dir selber geht es auch besser, wenn du da einfach mal Perspektiven mitgibst und das ist dann auch vielleicht so ein bisschen der Sales-Charakter, dass irgendjemand dann vielleicht sagt, boah, cool, das war so nice, ich möchte jetzt sofort 40.000 Workshops buchen.
Okay. Bist du bereit für noch eine wirklich richtig geile Frage zum Abschluss?
Ja, bitte.
Weltgeschehen?
Oh.
Ja. Wladimir Putin. Was braucht er? Freundschaft oder Coaching? Braucht er Lösungen oder braucht er Empathie gerade?
Ich glaube, er bräuchte echte Freunde, die vielleicht mutig genug sind, mal zu sagen, hey, wir hängen das How I Met Your Mother Intervention Transparenz bei dir ins Wohnzimmer und sprechen mal Klartext. Wir installieren mal das 56K-Modem bei dir, damit du mal ins Internet gehen kannst und gucken kannst, wie die Welt ausschaut. Nicht
wie in deutschen Ämtern, wo es sowas schon gibt.
Ja. ich denke, der Boy braucht eher Freundschaft, weil Coaching zu distanziert wäre.
Ja, ich denke dann, das ist auch ein gutes Fazit am Ende vom Tag. Braucht es, glaube ich, weiß nicht, ob du mir zustimmst, aber immer erst die Empathie und dann die Lösung wahrscheinlich für die meisten Menschen.
Ja, ich habe letztens einen Blogartikel drüber geschrieben, wo ich gesagt habe, Empathie ist Kacke, du solltest lieber Mitgefühl haben. Von daher stimme ich nicht ganz zu.
Wo ist der Unterschied?
Empathie ist, wenn du das Leiden teilst. Mitgefühl ist, wenn du das Leiden verstehst.
Okay. Wir sollten dann jetzt auch hier an der Stelle aufhören, weil ob wir Wladimir Putin das Gefühle verstehen können? Nee, ich glaube nicht unbedingt. Dann danke ich dir für deine Insights, Ralf.
Gerne.
Das ist auch so ein Thema, wo man wahrscheinlich eine Stunde rumphilosophieren könnte auf dem ZDF. Was ein kleiner Wink mit dem Zaunfall ist, ZDF. Wenn Funk noch Budget übrig hat. Wir sind hier.
Scheiß Jan Böhmermann, sprecht doch nicht über Orban, sprecht doch über uns, mit uns.
Oder wir wollen einfach Silbereisen. So, wir wollen einfach sein wie Lanz und Precht. So, mehr wollen wir gar nicht.
Genau, gut. Wie gesagt, das Sponsoring heute war der Thoman-Mitarbeiter-Rabatt und die nächste Folge wird Hierarchie und Politik.
Das Ach du heilige Scheiße.
Richtig heftig.
Wladimir Putin.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüssi.